Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge des EY Fintech and Beyond Podcasts. In dieser Episode sprechen wir über parametrische Versicherung. Dabei handelt es sich um keine neue Erfindung, aber zumindest um eine aufstrebende Form der Versicherung, die auf spezifischen Parametern und Ereignissen basieren, anstatt auf der traditionellen Praxis der individuellen Schadensbegutachtung. Diese Art der Deckung ist besonders für Unternehmen und Organisationen geeignet, die Naturkatastrophen, Wetterschwankungen oder andere schwer zu prognostizierende Risiken ausgesetzt sind. Eine wichtige Eigenschaft von parametrischen Versicherungen ist ihre Fähigkeit, schnellere Auszahlungen zu ermöglichen, da die Auszahlungsbeträge durch vorab vereinbarte Parameter definiert sind. Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, haben wir einmal ein paar Zahlen zur parametrischen Versicherung herausgesucht. So heißt es in einer Analyse von Allied Market Research vom Mai 2022, dass der globale Markt für parametrische Versicherungen ca. 11,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 betrug und man erwartet, dass die Werte bis 2031 auf rund 30 Milliarden US-Dollar steigen wird. In der heutigen Folge mit dabei sind Nicolas Haufler vom InsurTech Wetterheld sowie Mario Tucholke vom Assekurateur Discard Underwriting. Zusammen werden sie uns genau erklären, was parametrische Versicherungen sind und wie sie den Versicherungssektor verändern können. Wir diskutieren die Vor- und Nachteile für Versicherer und Versicherungsnehmer sowie die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Implementierung von parametrischen Versicherungen ergeben. Moderiert wird diese Folge von uns, Thomas Schmerling, Senior Manager bei EY Parthenon und mir, Marius Münzel, Senior Consultant ebenfalls bei EY Parthenon. Nun erst einmal genug von mir. Ich gebe weiter an meinen Kollegen Thomas und freue mich auf spannende Diskussionen rund um die Welt der parametrischen Versicherung.
Hallo zusammen, auch von mir. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Hier werden wir das wunderschöne Thema parametrische Versicherung beleuchten. Hierfür haben wir euch zwei spannende Gäste mitgebracht. Wie erwähnt, das ist der Nicolas Haufler, der ist Gründer und CEO von Wetterheld, die parametrische Versicherung auf Wetterrisiken hat. Und auf der anderen Seite haben wir Mario Tucholke dabei, der ist Commercial Director für Deutschland, Österreich und der Schweiz, kurz DACH für Discard Underwriting, der eher die Seite der industriellen und Commercial Versicherung beleuchten wird. Unsere Zuhörer kennen euch wahrscheinlich nicht so gut wie wir euch. Von daher würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Mario, magst du einmal kurz starten und sagen, wer du bist, wo du herkommst und was Discard macht?
Ja, recht herzlichen Dank. Als allererstes mal vielen Dank für die Einladung in die Runde. Hat mich sehr gefreut. Mario Tucholke, mein Name hast du ja schon gesagt, 46 Jahre alt, verheiratet, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die Versicherungswirtschaft kenne ich eigentlich seit dem Studium. Habe ursprünglich mal in Mannheim an der dualen Hochschule studiert. Danach gut 15 Jahre Erfahrung im operativen Geschäft sammeln dürfen, sowohl beim Gerling als auch bei der Zürich. Bevor es mich dann auf die Maklerseite verschlagen hat, war 5 Jahre bei der Südvers als Geschäftsführer. Danach auch nochmal im Vorstand bei der Gotha Vertriebsservice AG. Bevor mich dann der Ruf Richtung Descart ereilt hat und ich da jetzt für die DACH-Region zuständig bin. Descart Underwriting, 2018 in Paris gegründet. Da vielleicht ein, zwei Sätze dazu, denn ich glaube, dass wir uns mittlerweile, das ist erlaubt, aus der Startup-Phase so ein bisschen rausentwickelt haben und uns Scale-Up nennen dürfen. Wir haben rund 190 Mitarbeiter, die machen wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwann demnächst voll und sind doch auch auf einigen Kontinenten mittlerweile vertreten. Wir haben 7 Offices in den USA, von LA bis rüber nach New York haben wir einen ganz guten Footprint, sind hier in Europa, in London, hier im Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt beziehungsweise Paris, Madrid vertreten, Dependancen in Tokio beziehungsweise Hongkong und Singapur. Wir sind auch in Australien nochmal mit einem Büro vertreten und decken von daher die Weltkarte ganz gut ab. Die Frage nach dem Geschäftsmodell, ja, lässt sich vielleicht mit ein, zwei Anmerkungen aus unserem Antrieb heraus erklären. Was wir sehen, und das, glaube ich, muss man so ein bisschen vor die Klammer ziehen, ist, dass eben Extremwetterereignisse immer mehr zunehmen. Und wenn man sich historisch auf Gesetz der großen Zahl verlassen konnte, dann reichen diese retrospektiven Simulationen heute kaum noch aus. Die jüngeren Schadenereignisse, egal ob das Fluten waren, Stürme, Waldbrände etc. pp., zeigen das recht deutlich. Und zweiter Punkt, der mit dazu kommt, ist, dass wir immer mehr Gefahren aus dem Klimawandel heraus sehen, die vorher so noch gar nicht bekannt waren, eben weil es sie gar nicht gab oder weil sie in dieser Form so gar nicht vorgelegen haben. Dazu kommt, dass die Frequenzen sich erhöhen. Also wir sehen immer häufiger Schäden. Und wenn sie denn dann eintreten, auch mit eben ganz anderen Summen. Und ja, was früher, so kann man es, glaube ich, kurz machen, 400 oder 100 Jahre Ereignis war, tritt heute eben öfter auf. Und das sind so die Antreiber, die hinter unserem Geschäftsmodell entsprechend standen, zu sagen, traditionelle, klassische Risikoabsicherung ist ein wesentlicher Teil, aber reicht eben in vielen Fällen zum Abdecken eines Gesamtrisikos nicht mehr aus. Es werden mehr Kapazitäten gebraucht, es müssen bezahlbare Kapazitäten da sein. Und genau da galt es, eine entsprechende Lösung zu finden. Das ist für uns die parametrische Versicherung. Von daher, wenn man das kurz zusammenfassen will, verfolgen wir als Geschäftsmodell das Ziel, durch den Einsatz parametrischer Versicherungslösungen sozusagen die Resilienz von Unternehmen oder auch vom öffentlichen Sektor gegenüber Elementar- bzw. Klimarisiken zu stärken. Und das ist das, was wir so den ganzen Tag machen.
Super, vielen lieben Dank. Nikolaus, rüber zu dir. Wie sieht's bei dir und Wetterheld aus?
Nikolaus Haufler, 39 Jahre alt, Gründer von Wetterheld. Wir versichern Urlaub gegen Regen, aber auch Freiluftveranstaltungen. Wir versichern auch Landwirte gegen Dürre. Und unser Geschäftsmodell basiert darauf, parametrische Wetterversicherung für Privatpersonen und für kleine und mittlere Unternehmen online zur Verfügung zu stellen. Ganz einfach abschließbar, ganz einfach abrechenbar. Kein Stück Papier wandert über keinen Schreibtisch, 100% digital. Vorher war ich Unternehmensberater für Banken bei zwei namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wovon auch Ernst & Young eine war. Und in dieser Zeit überlegte ich mir eine Selbstständigkeit, eine Startup-Gründung, aber mit welcher Idee? Und so kam ich zufällig auf dem Hamburger Dom, das größte Volksfest in Norddeutschland, sprach dort mit Schaustellern auf ihrem Stammtisch, die sich dann über das schlechte Wetter beschwerten. Kein Kunde, kaum jemand geht über den Hamburger Dom. Und so begann die Auseinandersetzung mit dem Thema Wetter, Wetterversicherung und parametrische Versicherung bei mir.
Super, dann haben wir ja die Wetterspezialisten vereint. Dann springen wir vielleicht auch mal rein. Ihr habt es ja schon angedeutet, euer Geschäftsmodell ist die parametrische Versicherung. Da ist vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal ganz wichtig zu verstehen, was ist überhaupt parametrische Versicherung? Mario, magst du vielleicht da mal raufspringen und unseren Zuhörern erklären, was sind eigentlich parametrische Versicherungen und wie unterscheidet sich das vom klassischen Versicherungsgeschäft?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Muss ein bisschen schmunzeln bei der Vorstellung, was ist eine parametrische Deckung? Größere Maklerrunde rief jemand rein. Ist das jetzt der neue heiße S-Punkt-Punkt-Punkt? Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier an der Stelle so sage. Das kann ich vorwegnehmen. Nein, das ist es nicht. Das Thema gibt es schon ein paar Jährchen länger. Parametrie hat mittlerweile auch, ich glaube, gut 40 Jahre auf dem Buckel, aber aufgrund von Datenmengen beziehungsweise auch von Rechnerkapazitäten hat es dann doch ein paar Jahre gedauert, bis wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir all das nutzen können, was uns zur Verfügung steht und entsprechend auch Versicherungsprodukte daraus rechnen zu können. Damit schon Frage 1 beantwortet sozusagen, also ist ein Versicherungsprodukt. Und wie arbeitet es oder wie funktioniert es eigentlich? Relativ einfach. Man kann es in drei Schritte einteilen. Schritt 1 ist für uns, dass wir zusammen mit dem Kunden, mit dem Maklern überlegen, gegen welchen Parameter, also gegen welche Naturgefahr möchte er sich denn versichern? Und wie sieht für ihn eine gewünschte Entschädigungssumme oder beziehungsweise eine gewünschte Entschädigungsstrecke, muss man eigentlich sagen, aus? In der zweiten Stufe legen wir dann fest, Dauer der Risikoperiode und wir suchen nach einer Einrichtung, mit der wir diesen Parameter, also diese Naturgefahr, entsprechend überwachen können. Zum Beispiel ein Pegel oder ein Satellit etc. pp. Und wir benötigen festgelegte Grenzwerte, um zu sagen, ab einem, ich sag mal, Pegelstand oder ab einem Grad der Bodenfeuchte wird ein gewisser Schwellenwert erreicht oder ein gewisser Grenzwert erreicht. Und dann sind wir auch schon bei Schritt 3. Sobald einer dieser Grenzwerte überschritten wird, erfolgt eine entsprechende Auszahlung, weil dann ist nämlich ein Schadenfall eingetreten und das in aller Regel ohne Besichtigung, Audit oder wie man das normalerweise kennt. Also um so ein bisschen Fleisch an die Knochen zu bekommen oder das an einem Beispiel zu machen. Parameter könnte also Wasser sein. Wir gehen von der Hochwasserdeckung aus. Wir haben eine entsprechende Versicherungssumme oder eine Versicherungsstrecke. Im industriellen Bereich, Kunde, ich sage jetzt einfach mal, braucht 25 oder 50 Millionen Euro. Und das Ganze könnte überwacht werden, entweder mit einer öffentlichen Messeinrichtung, also mit einem Pegel, oder aber auch per Satellit, beziehungsweise per lokaler Radarsensorik. Auch das ist möglich, wenn sowas beim Kunden vorhanden ist. Und wann immer ein Grenzwert, also ein Pegelstand oder aber eine Wasserstandshöhe erreicht wird, wird ein prozentual in ganz individuell zu vereinbarenden Schritten prozentualer Anteil der Versicherungssumme zur Verfügung gestellt. Das heißt, Normalpegeln wären unter Umständen in dem Beispiel 4 Meter. Wir würden sagen, ab 5,50 Meter wären 10% der Versicherungssumme von 50 Millionen fällig. Und wenn 5,50 Meter erreicht sind, würden diese 10% zur Auszahlung kommen und die Staffel geht eben entsprechend weiter. Klingt relativ einfach und relativ simpel, ist es im Prinzip auch, wenn einige, ja, ich sag mal, Grundfaktoren gegeben sind. Und das ist beispielsweise der Punkt, dass wir auf Daten angewiesen sind, dass wir entsprechende Modellierungen im Vorfeld durchführen können, dass wir in der Lage sind, auf entsprechende Pegel oder Messeinrichtungen zurückgreifen zu können, etc. pp. Also das ist so in etwa die Basis, auf was es ankommt. Der wesentliche Unterschied zum klassischen Versicherungsmodell ist, dass wir damit in der Lage sind, ganz andere Schadensszenarien abzudecken oder beziehungsweise abzusichern, weil wir eben nicht klassisch auf die Sachsubstanz gehen, sondern doch recht individuell auf Basis des Abdeckens oder des Versicherns sozusagen dieser Versicherungssumme oder dieser Deckungsstrecke auch ganz andere oder ganz unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskette abgreifen oder absichern können. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, und das ist ein immenser Vorteil, insbesondere für die Industrie, eine relativ rasche Auszahlung im Schadenfall, denn das funktioniert normalerweise innerhalb weniger Werktage. Wir rechnen, je nachdem, wie groß so ein Kumulereignis vielleicht auch ist, von ungefähr maximal 15 bis 20 Werktage sowas in dem Dreh.
Super, vielen Dank, Mario. Dann schrauben wir doch mal rüber in die eher technischere Welt. Nikolaus hat ja eingangs erwähnt, Sie versichern unseren Urlaub gegen schlechtes Wetter. Kannst du vielleicht an diesem Beispiel mal unseren Zuhörern erklären, wie das so technisch funktioniert? Weil ich habe jetzt ja auch von Mario vernommen, dass es der doch irgendwie oder kann durchaus ein sehr komplexes Gebilde sein im Sinne von Satelliten, von Sensoren oder ähnliches. Wie funktioniert das denn in der Praxis und insbesondere bei euch?
Wir versichern Urlaub gegen schlechtes Wetter und angefangen haben wir dann mit dem Regenwetter, denn das ist ja für die meisten Menschen das Urlaubsärgernis Nummer 1. Und da fragen sofort Kunden, was bedeutet das denn, verregneter Urlaub? Unser Versicherungsprodukt funktioniert so, wenn zwischen 10 und 18 Uhr mehr als 2,9 mm Regen fallen, dann zahlen wir an den Kunden eine Entschädigung in einer Höhe zwischen 50 Euro und 300 Euro für diesen einen verregneten Urlaubstag. Und ob es jetzt 50 Euro, 300 Euro sind oder dazwischen, kann der Kunde im Voraus festlegen. Und das ist das Besondere, dass wir so viel wie möglich vor dem Abschluss im Voraus festlegen, damit wir eben nicht in den ganz klassischen Fall reinlaufen bei einem Versicherungsprodukt. Ein Schaden ist eingetreten und dann fängt man an, sich auseinanderzusetzen, bekomme ich denn jetzt etwas, wie viel bekomme ich und in so einem langen Diskussionsprozess. Also den soll es bei uns auf keinen Fall geben. Das heißt, der Kunde sieht täglich, wie viel Millimeter Regen wir gemessen haben, zwischen 10 und 18 Uhr. Und am Ende der Reise bekommt er eine Nachricht, wo dann drin steht, entweder herzlichen Glückwunsch, Sie hatten ja wohl ganz gutes Wetter im Urlaub, oder es tut uns leid, dass Ihr Urlaub verregnet ist. Hier ist ein Link, wenn Sie hier draufklicken, können Sie eine Schadensmeldung abgeben. Und die besteht bei uns nur daraus, dass man seine Kontonummer einträgt und dann wird auf dieses Konto der vereinbarte Geldbetrag überwiesen.
Das ist sehr spannend, weil da bin ich direkt auch schon bei meiner Nachfrage zum praktischen Fall. Du hast ja gerade auch schon relativ viel aus der Praxis erzählt. Ich habe es jetzt so verstanden, im Falle von Regen liegt es dann nicht in der Aufgabe des Versicherten, dass er sagt, hier, ich habe jetzt gerade ein Foto oder ein Video gemacht, guck mal, hier regnet's, ich hätte jetzt gern bitte mein Geld, sondern ich muss im Grunde vorher mit euch abstimmen, welche Daten sehe ich ein, wo findet mein Urlaub statt, und ihr habt dann natürlich die, sage ich mal, schwer manipulierbaren Daten zur Hand, wo ihr sagen könnt, hier, das ist wirklich der gemessene Niederschlag, und wenn der halt eintritt, dann können wir das euch auszahlen. Du hast auch gerade gesagt, ihr bezahlt grundsätzlich verschiedene Chargen an Rückerstattung oder an Versicherungsauszahlung. Aber wie kann ich mir das vorstellen für euch, wie sowas kalkuliert wird? Also ich habe da jetzt noch nicht so viel Fantasie, wie ich mir sowas vorstellen kann, so einen Wert im Grunde zu kalkulieren, weil es gibt natürlich wahrscheinlich historische Daten, woran ich irgendwie Regenwahrscheinlichkeiten prognostiziere, aber das würde mich sehr interessieren, wie ihr das genauer macht.
Der Kunde gibt bei uns drei Datenpunkte an. Zum einen, wohin reise ich in den Urlaub, also den Urlaubsort, Beginn, Startdatum, Anreisedatum und Ende. Und aus diesen drei Angaben berechnen wir den Preis und machen ein Angebot für eine parametrische Regenversicherung. Der Beginn kann nicht kurzfristiger als 15 Tage vorher sein. Man kann also nicht sagen, gemäß Wettervorhersage regnet es morgen in Hamburg, was natürlich nie passiert. Und deshalb möchte ich meine Urlaubsreise gegen Regen in Hamburg versichern. Also 15 Tage vorher, es gibt keine zuverlässigen Wettervorhersagen, die dann so weit greifen. Und dann nehmen wir in Echtzeit die Wetterdaten für den gewählten Ort vor, eine lange Wetterhistorie von 30 Jahren, und errechnen daraus das Regenrisiko für den Kunden an seinem Urlaubsort zu seiner gewählten Reisezeit. Und dieses Regenrisiko ist ein für jeden Kunden individueller Preis. Das heißt, wer im Juli auf den Kanaren sich bei uns versichert, der zahlt vielleicht 2,50 Euro pro Tag bei einer Entschädigung von 100 Euro. Wer aber im Oktober auf Sylt seine Reise bei uns versichern möchte, der zahlt 7,50 Euro pro Tag und hat auch noch einen Selbstbehalt von einem Tag. Das bedeutet, wenn es nur einen von 7 Urlaubstagen regnet, dann ist dieser eine Tag erstmal rausgenommen, und erst wenn es 2 oder mehr Tage regnet, greift unser Produkt. So können wir in Echtzeit dem Kunden wirklich sein individuelles Regenrisiko mit Regenmengen und Selbstbehalt und individuellem Preis ganz gerecht in Rechnung stellen und haben keine Umverteilung zwischen den Kunden auf den Kanaren und denen auf Sylt.
Wie funktioniert das denn aus operationeller Sicht für euch? Also ich kann mir vorstellen, als InsurTech seid ihr da hoffentlich schon sehr stark automatisiert unterwegs. Müsst ihr da noch groß eingreifen für den Schadensprozess oder Schadensfall? Oder ist das wirklich alles schon vorab dann automatisiert, dass es heißt, ich weiß von wann bis wann der Urlaub stattfindet, ich habe das System, das sagt, Regenwahrscheinlichkeit X wird Betrag Y ausgezahlt, falls es dazu kommt. Und dann habt ihr schon im Hintergrund die Maschinerie laufen, die im Grunde dann wirklich automatisiert feststellen kann, okay, es hat geregnet, Kunde wird automatisch ausbezahlt, oder muss der Kunde da irgendwie noch aktiv werden?
Der Kunde muss wirklich, wenn wir ihm diese Nachricht schicken, tut uns leid, dass ihr Urlaub verregnet ist, der muss wirklich nur die Bankkontonummer eintragen und einen Knopf drücken, damit er sein Geld bekommt. Mehr muss er nicht tun. Wir machen im Hintergrund Folgendes. Wir haben einen neutralen Dritten als Wetterdatenanbieter, und auf dessen Webseite kann der Kunde auch täglich nachprüfen, ob das, was wir ihm anzeigen im Kundenportal, das gleiche ist, was dieser Wetterdatenanbieter auch für diesen Ort anzeigt, sodass er sich sicher sein kann, dass wir da jetzt nichts manipulieren oder so. Es gibt aber auch Fälle, da melden Wetterstationen nicht oder Wetterradare haben Störungen. In solchen Fällen müssen wir auch mal manuell eingreifen. Das sehen wir aber schon während der Reise, denn wir überwachen das automatisch, ob die Wetterdaten alle in richtiger Qualität während der Reise eben bei uns eingehen und fangen nicht erst ganz am Ende sozusagen panisch an zu gucken, oh, wir haben ja gar keine Wetterdaten, sondern das wird laufend überwacht. Ein Teil, der nicht automatisiert ist, ist, wenn ein Kunde schreibt, ja, danke für diese schöne Mail, dass ich gutes Wetter hatte, aber das stimmt ja gar nicht. Das hat hier ja total viel geregnet. Ich hatte einen ganz schlimm verregneten Urlaub. Und da ist es unser Ziel, dem Kunden eine ganz ausführliche Erläuterung zu geben, welche Wetterdaten für seinen Reiseort für die gewählte Zeit vorliegen, um ganz transparent zu machen, wie wir zu unserer Entscheidung gekommen sind. Ein Beispiel, was häufig vorkommt: Versichert ist der Regen zwischen 10 bis 18 Uhr. Es hat aber wahnsinnig viel geregnet um 7 Uhr morgens, hat dann bis 10 aufgehört und es war alles nass und der Kunde hat also diese Uhrzeitbegrenzung nicht beachtet, die wir natürlich überall sehr transparent machen. Ist ja nicht schlimm, aber dann zeigen wir tatsächlich auch die Wetterdaten von 7 bis 10 und sagen, hier ist der Regen, den Sie meinten, der war wirklich da, aber der war außerhalb unserer versicherten Zeit. Das Ziel ist, dass bei uns keiner rausgeht und sagt, ach, das ist ja irgendwie alles Blödsinn oder die betrügen ja nur, sondern dass die Leute dann bei jedem kleinsten Zweifel wirklich 2 DIN A4 Seiten von Wetterdatenauswertung von uns bekommen, mit denen die mit dem Gefühl nach Hause gehen, okay, ich habe jetzt zwar keine Auszahlung bekommen, aber es lag eben zum Beispiel daran, dass es früher geregnet hat oder später geregnet hat.
Also ein ganz großer Aspekt von eurem Doing ist tatsächlich natürlich dann auch der Customer Service, wie ich das verstehe. Nee, super spannend. Wir haben ja den Vorteil, dass wir jetzt einen Split zwischen Retail und Commercial haben. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal auf dich zugehen, Mario. Wir hatten ja jetzt ein paar Praxisbeispiele von Wetterheld, wie das für so den Urlaubsreisenden aussehen kann. Wie funktioniert das denn bei euch? Also du hast ja auch anfangs gesagt, jemand geht auf euch zu, sagt, nennt einen bestimmten Betrag, den er gerne hätte im Schadensfall. Jetzt stelle ich mir aber vor, woran basiert der? Ist das ein Kunde, der vielleicht ein Lager hat mit bestimmter Technik und er sagt, die Technik ist mir so viel wert, wenn jetzt der Wasserstand über den steigt, dann geht mir die Technik kaputt und dementsprechend hätte ich gerne den Betrag? Oder sind das dann teilweise einfach aus der Luft gegriffene Werte? Wahrscheinlich nicht, aber du wirst sicherlich gleich auflösen. Und wie funktioniert da auch so ein Schadensprozess?
Ja, gerne ein, zwei Sätze dazu und auch gerne anhand von ein, zwei konkreten Beispielen. Denn ähnlich wie bei Nikolaus auch, geht es jetzt in dem Fall nicht um Fantasiewerte, sondern schon um realen Bezug. Denn das muss man natürlich auch sagen, die Deckung, insbesondere die Kapazitäten, kosten natürlich auch Geld. Und es ist ein Versicherungsprodukt, also von daher hat es entsprechend, hält sich das die Waage. Vielleicht steigen wir damit ein, was brauchen wir an Daten? Ich glaube, da haben wir viele Parallelen. Wir brauchen gar nicht so viele Daten, wie man das aus den Property-Fragebögen etc. pp. Sonst normalerweise kennt. Auch wir brauchen natürlich einen sehr genauen Standort. Das heißt, als allererstes mal fragen wir nach den Standortkoordinaten oder aber, wenn wir im Bereich von Waldversicherungen reingehen etc. pp., nach den entsprechenden Angaben der Felderpositionen, dem Bewuchs etc. pp. Was für uns gar nicht mehr so interessant ist, ist die Art, der Gebäudesubstanz, die zum Beispiel dort auf so einem Versicherungsgrundstück steht, etc. Denn nicht, dass es uns nicht interessieren würde, aber es ergibt sich, wenn man mal an eine Hagelversicherung denkt, quasi fast schon automatisch, dass jemand, der ein Glashaus versichern möchte, mit Sicherheit nicht mit Hagelkörnern von 10 cm Durchmesser anfängt, sondern weiter unten ansetzt. Und jemand, der eine harte Produktionsstätte mit einer harten Dachung und entsprechender statische Infrastruktur hat, dass der sagt, Mensch, Hagel, da können irgendwie 3,5 Inches vorbeikommen. Das macht uns an dieser Stelle auch noch nichts aus. Also von daher, man sieht schon so ein bisschen, ja, wir benötigen die eine oder andere Information und wir nehmen herzlich gerne jeden Risikobericht und auch jede Angabe, wie man das klassisch aus dem schweren Industriegeschäft auch kennt. Das sind aber Begleitmaßnahmen oder Begleitinformationen, um mit dem Kunden, mit dem Makler in einen professionellen Risikodialog gehen zu können. Und da sind wir, ich sag mal, bei der Überleitung zum Thema, was ist denn die Versicherungssumme? Nämlich genau da setzen wir an diesem Punkt an, professioneller Risikodialog. Es ist eben nicht so, dass wir eins zu eins die Versicherungssumme der Sachsubstanz, der BU etc. pp. Hier übertragen, sondern wir schauen uns wirklich genau an, was wird denn da an der Ecke überhaupt gebraucht. Und Hochwasser oder Wasser grundsätzlich ist ein schönes Beispiel, denn es gibt Kunden, die, ja, ich sag mal, liegen zum Beispiel in der CIRS 3 oder in der CIRS 4 Zone, also in einem Hochwassergebiet mit einer relativ hohen exponierten Gefährdungsklasse. Und sind aber mit, ich sag mal, Fluttoren rund ums Versicherungsgrundstück ausgestattet. Das heißt, selbst wenn dort 1,50 Meter Hochwasser in der Region herrschen würde, dann hat der Kunde unter Umständen noch gar keinen Schaden. Und exakt das können wir in eine solche Auszahlungsstruktur eben entsprechend mit aufnehmen und in der Kalkulation berücksichtigen. Das heißt, es wäre zum Beispiel ein Kunde, der sagt, Mensch, ab 2 Meter mache ich mir Gedanken und dann habe ich auch einen Totalschaden. Das heißt, der Normalpegel, wir waren vorhin, glaube ich, bei 4 Metern, Normalpegel 4 Meter, jetzt dann eben 6 Meter erreicht, dann brauche ich eine 100% Auszahlung. Bis dorthin brauche ich aber eigentlich nur 2 oder 3% der vereinbarten Summe, um 2 Tage oder 3 Tage Produktionsausfall in irgendeiner Form abdecken zu können oder um Aufräumkosten etc. pp. Mit abzudecken. Wir haben auch Kunden, die sagen, Mensch, klingt jetzt ein bisschen laissez-faire, aber ein 1/2 Meter Wasser macht in meiner Produktionsstätte noch nichts. Ich weiß über meine exponierte Risikolage und bin darauf vorbereitet, aber so wie 70 Zentimeter erreicht sind, läuft es eben, wie du richtig sagst, in die Elektrik oder. Und genau das würde eben entsprechend dann in unterschiedlichen Auszahlungsstufen berücksichtigt werden. Zwei andere Beispiele, an denen, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich wird, wie das in der Praxis aussieht, bevor ich noch so ein bisschen was zum Schadenprozess sage. Das sind Gefahren wie Hurricane oder wie Erdbeben. Im Hurricane-Bereich ziehen wir ganz gerne sogenannte Kreise um einen Risikostandort. Cat in a Circle-Ansatz nennt sich das. Das heißt, wir ziehen zum Beispiel 3 Kreise, 10 Kilometer, 10 bis 30 Kilometer, 30 bis 50 Kilometer um einen Risikostandort drumherum. Und wann immer zum Beispiel ein Hurricane oder eben ein Sturm einen dieser Kreise mit einer gewissen Windgeschwindigkeit schneidet, muss ich das so ein bisschen in so einer Auszahlungsmatrix oder Excel-Tabelle vorstellen, wann immer also eine Windgeschwindigkeit, die vereinbart ist, an einem der Kreise anliegt, erfolgt eine Auszahlung. So könnte man zum Beispiel sagen, so ein Hurricane mit Stufe Cat 3, also irgendwo dann ab 180 km/h aufwärts, wenn er den äußeren Kreis schneidet, werden zum Beispiel 15% der Versicherungssumme ausgezahlt. So baut sich so ein System auf. Und damit hat man im Risikodialog und mit den Informationen, die ein Kunde, in aller Regel Industriekunde und gewerblicher Kunde in so einer Situation hat, eine sehr, sehr gute Basis und kann sich da ganz genau entlanghangeln, wie eine Auszahlungsstruktur aufsehen muss, die, wie gesagt, sowohl für die Sachsubstanz als auch für alle anderen Kosten aufkommen kann. Und was so alle anderen Kosten sind, das wird relativ gut deutlich, wenn man sich eine Gefahr anschaut, wie zum Beispiel Erdbeben. Wir decken Erdbeben auch in diesem eben beschriebenen Cat-in-a-Circle-Ansatz, aber wir gehen auch je nach Region nach Richterskala zum Beispiel oder aber nach sogenannten PGA-Shake-Maps, also nach Peak Ground Acceleration, nach Erdbeschleunigungswerten, die wir da zugrunde legen. Und so bin ich zum Beispiel in der Lage, eine Geokoordinate mit einer gewissen Versicherungssumme entsprechend abzusichern. Und wie sieht es in der Praxis aus? Ja, ich sag mal, das ist klassisch die Produktionsstätte eines Unternehmens XY, zum Beispiel in der Türkei oder in Kalifornien oder wie auch immer. Ich sage, ich möchte gerne meine Sachsubstanz absichern, weil es eben mit einer herkömmlichen Police nicht mehr funktioniert oder weil die alternative Parametrie die wesentlich günstigere ist. Das spielt aber auch Kunden in die Karten, die ein Stück weit Haftung oder aber Druck von ihrer Bilanz nehmen möchten. Beispiel dafür Touristikbranche. Die müssen nicht unbedingt, sagen wir mal, rund um der Ägäis irgendwo eine eigene Facility haben, die betroffen ist. Die sagen aber, Mensch, Ägäis-Erdbeben führt dazu, dass an unserer Location noch so viel Erdbewegung da war oder Amplitude da war, dass es zu einer Reisewarnung kommt. Und diesen Ausfall von 4 Wochen, den möchten wir gerne in irgendeiner Form von der Bilanz runternehmen. Anderes Beispiel sind große Elektronikkonzerne, die entlang ihrer Wertschöpfungskette, und das ist dann so einer der Differenzierer auf die Region oder eine der großen Regionen, in denen eben Halbleiter im asiatisch-pazifischen Raum produziert werden oder an denen der Weltmarkt hängt, absichern möchten. Und die sagen, Mensch, ich habe da zwar keinen direkten Bezug, aber ich würde gerne die Region rund um Japan gegen Erdbeben absichern, weil wenn dort ein Ereignis passiert, gehen schlagartig die Preise nach oben. Ich habe aber definierte Abnehmerpreise, die kann ich eben nicht anpassen. Und aus dieser Zwickmühle möchte ich ein Stück weit rauskommen. Sodass also dieses Konstrukt der Parametrie an dieser Stelle nochmal eine ganze Ecke weiterspannt als so eine traditionelle Deckung. Im Schadenfall ist das ähnlich wie bei Nikolaus und eigentlich in dem Privatkundensegment auch. Wir brauchen eine Information vom Kunden. Wenn wir sie nicht sowieso schon durch die Medien mitbekommen, dass irgendwo ein Ereignis stattgefunden hat, aber wir brauchen es offiziell, denn der Kunde muss eine Schadenmeldung abgeben. Das liegt einfach daran, dass wir hier über ein Versicherungsprodukt sprechen. Und ab dem Moment, wo dieses Declaration of Loss da ist, hat der Kunde gut 30 Tage Zeit und kann so eine erste Schadenhöhe, die er abschätzt, entsprechend eingeben. Und auf dieser Basis und Prüfung, dass die entsprechenden Werte eingehalten sind und Rahmenbedingungen, die wir vorher im Vertrag vereinbart haben, erfolgt dann auch eine erste Auszahlung. Jetzt ist es natürlich schwierig, eine genaue Schadenhöhe zu benennen. Absolut. Das heißt, in der Praxis sieht das dann so aus, dass der Kunde 365 Tage nach dieser ersten Schadenmeldung die Gelegenheit hat, immer wieder bis zum Erreichen der vereinbarten Maximalgrenze, die eben in diesem Schadenfall zutrifft, nachzumelden. Und dann folgt systematisch entsprechend eine weitere Auszahlung. Und damit ist auch sichergestellt, dass da kein, wie sagt man so schön, Schmuh betrieben wird, sondern in aller Regel ist es so, dass sie oder dass man für jede Kunde, für jede Buchung, die er schadenseitig bekommt, auf seiner Bilanz natürlich auch eine Gegenbuchung hat, also entsprechende Schadenkosten verbucht und damit kann er sicherstellen, dass es eben entsprechend absolut sauber läuft und somit ist eben auch der Tatbestand des Versicherungsprodukts gegeben.
Dann hätte ich noch mal eine Nachfrage dazu, wenn ich darf. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, solche Parameter abzufragen. Also über Satellitenradar, Sensorik oder ähnliches. Bei Nikolaus habe ich jetzt mal verstanden, dass die Wetterdaten von einem Drittdienstleister beziehen. Ist das bei euch ähnlich oder habt ihr eigene Satelliten, eigene Sensoren oder wie handhabt ihr das?
Ja, berechtigte Frage. Hat nicht jeder Kunde den eigenen Satelliten in der Tasche? Also eigene Satelliten oder beziehungsweise grundsätzlich sind wir in der Lage, auf Satellitenbilder etc. pp. Zurückgreifen zu können. Wir haben so die klassischen Zugänge zu öffentlichen Pegeln etc. pp. Ich habe über Radarsensorik gesprochen, die man ganz individuell installieren kann. Das Ganze wird aber auch gematcht oder gemappt mit entsprechenden Daten, die wir auch von Datenanbietern einkaufen und basieren dann auf, ich sag mal, unseren Algorithmen und unserer KI. Mit allem drum und dran errechnen sich dann daraus Datenmodelle, die so belastbar sind, dass das Thema funktioniert. Ist also eine gute Mischung aus unterschiedlichen Quellen, die entsprechend je Standort individuell herangezogen werden. Und vielleicht um das bildlich noch so ein bisschen zu untermauern, weil die Zuhörer hier haben ja keine Bilder vor den Augen, klingt immer manchmal so ein bisschen nach Science Fiction. Man ist in der Lage, Bodenfeuchte per Satellit zu messen. Man kann Hagel per Satellit messen. Also das ist absolut unproblematisch möglich. Nicht unbedingt in jeder Region dieser Erde, aber die Datenqualität wird immer besser. Und auch da arbeiten viele Organisationen zusammen, um das entsprechend möglich zu machen. Also von daher, da geht schon auf dem Datenwege, insbesondere auf Satellitendaten, geht wahnsinnig viel und wahnsinnig viel auch in Echtzeit.
Ich würde jetzt gerade mal weitermachen mit dem Thema Herausforderungen, weil ihr habt es beide jetzt schon ein bisschen genannt und Nikolaus, da gerne dann erstmal die Frage an dich. Was sind denn für euch so die größten Herausforderungen und Einschränkungen, Mario gerne später ergänzen, die ihr bei der Bereitstellung von parametrischen Versicherungsleistungen seht? Also ich kann mir jetzt vorstellen, ihr habt es ja auch zum Teil schon genannt, einmal Datenqualität und sicherlich auch Datenzugang. Da könnt ihr auch gerne nochmal ins Detail gehen, aber vielleicht vergesse ich jetzt auch irgendwas. Also das würde mich jetzt nämlich interessieren. Was ist wirklich so die richtige Challenge bei dem Ganzen?
Also die grundsätzliche Versicherungsherausforderung der parametrischen Versicherung nennt man das sogenannte Basisrisiko. Das ist das Risiko, dass die Parameter, die ich gewählt habe, sich unterscheiden von dem, was der tatsächliche Schaden bei mir ist. Und da sagen wir immer ganz gern, bei der normalen Versicherung gibt's das aber auch. Und zwar, das ist, versteht jeder Versicherungskunde, das ist sozusagen das kleingedruckte Risiko. Ja, ich unterschreibe einen Versicherungsvertrag und denke mir, das wird schon alles hinkommen. Und dann kommt eine Pandemie und dann muss ich vor Gericht ziehen, jahrelang mit meinem Versicherer drüber klagen, über die Frage, war das jetzt abgedeckt oder nicht und wenn ja, bis zu welcher Höhe. Also es gibt auch eine Art anderes Basisrisiko bei normalen Versicherungen. Wir stellen immer unsere Transparenz bei der Berechnung und Ermittlung des Betrages, den wir auszahlen, voll in den Vordergrund. Und das Misstrauen gegenüber Versicherern und herkömmlichen Versicherungen ist so hoch in der Bevölkerung, dass diese Transparenz vom Kunden als Vorteil wahrgenommen wird und das Basisrisiko gar nicht so sehr befürchtet wird. Das ist also die große Chance aller parametrischen Versicherungen. Das muss nicht Wetter sein. Das sind viele andere Themen, die man genauso gut damit ganz, ganz toll abdecken kann. Um das Basisrisiko zu verringern, sind bessere Daten, granularere Daten, höhere Auflösung geografisch, höhere Auflösung zeitlich, mehrere Datenquellen, um nochmal gegenzuprüfen, immer die Antwort. Also bei uns hört der Datenhunger nie auf, denn bei Regen kann man immer sagen, auch wenn es wirklich nur in Anführungszeichen 1.000 Euro Versicherungssumme für so einen Privaturlaub sind, da kann man immer sagen, wir nehmen mal so die Wetterstation am nächstgelegenen Flughafen. Ach Mensch, die ist ja 15 Kilometer entfernt. Ach Mensch, die misst ja nur für einen Zeitraum von 12 Stunden eine Gesamtsumme. Das ist ja nicht so toll. Oder wir nehmen mal eine Datenquelle Radar plus Wetterstation kalibriert, 250 Meter Genauigkeit, 5 Minuten Auflösung. Ja, hört sich jetzt an, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber das ist unser Ehrgeiz, um wirklich so präzise wie möglich jeden Kunden glücklich mit seinem Ergebnis nach Hause zu schicken, dass er dann sagt, okay, ich sehe das, ich kann das nachvollziehen. Das sind hochqualitative Daten von neutralen Stellen, qualitätsgesichert. Und dieser Datenhunger wird zum Glück auch bedient durch eine ganze Menge Dienstleister, an die meiner Kenntnis nach die Kollegen von Dicarta auch sehr, sehr viel Geld überweisen, die eben diese hochpräzisen Daten zur Verfügung stellen und damit aber auch ein gutes Geschäft machen.
Mario, kannst du dazu noch was ergänzen? Habt ihr da eine andere Sicht an die Herausforderung oder sagst du, alles, was Nikolaus gerade gesagt hat, trifft auch 100% auf uns zu?
Das würde ich schon so unterschreiben. Also das Thema Basisrisiko ist durchaus ein essentielles. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sprechen ja bei den Risiken, die wir abdecken und bei den Dimensionen im industriellen Bereich grundsätzlich mit sehr professionellen Ansprechpartnern, egal ob das auf der Kundenseite ist oder ob da ein Intermediär, Makler etc. pp. Zwischengeschaltet ist. Und von daher kann man dieses Basisrisiko durchaus entsprechend minimieren. Wenn man unsere Policen vergleicht, das sind, ja, ich würde sagen, mit allen Deklarationen hinten dran vielleicht 20 Seiten, dann kommen irgendwie nur 15 Seiten Datenschutz mit dazu. Das ist ja immer so diese Dimension. Eine klassische Property-Police kann auch 180 Seiten haben. Ja? Also von daher ist genau das, was Nikolaus eben beschrieben hat. Von daher würde ich dann Haken dran machen, auch an das Thema Daten mache ich einen Haken dran. Daten sind eben nur mal das neue Gold oder das neue Öl, das ist so. Also gerade für dieses Geschäftsmodell. Von daher mit jedem Datum, das wir bekommen, ist uns natürlich und in dem Fall auch dem Kunden geholfen, weil wir wesentlich genauer und detaillierter kalkulieren können. Was im industriellen Bereich mit dazu kommt, wir sprechen in unserem Fall über Größenordnungen, Deckungsstrecken von, ja, ich sag mal so, 70, 80 Millionen US-Dollar. Wir gehen auch in Einzelverträgen hier und da schon mal so in Richtung der 200 Millionen hoch. Nur das sind Kapazitäten, die aus dem Rückversicherungsmarkt kommen. Und damit, und das ist ein Punkt, ich denke, den darf man auch nicht verheimlichen, sind es Kapazitäten, die einem anderen Preisgefüge unterliegen, als das, was man so klassisch aus dem traditionellen Markt her im Rahmen einer SMI, also Gewerbeversicherungen etc. pp. Kennt. Da sind wir durchaus eine Ecke teurer unterwegs. Kunden. Wir rechnen dann durchaus im Prozentbereich. Das ist eben einfach so. Für Kunden, die exponierte Risiken haben, die international aufgestellt sind, ist das teilweise gar keine Umstellung, denn auch im traditionellen Bereich kostet ein Hurricane oder ein Erdbebencover teilweise 3, teilweise 4, teilweise, wir haben auch Policen im letzten Renewal mit über 5% gesehen. Das ist relativ normal. Und nicht, weil sich das irgendjemand ausgedacht hat oder da wahnsinnig andere Margen ziehen möchte, sondern weil diese Kapazitäten eben alle genauso viel Geld kosten aus den ganz ursprünglich eingangs erwähnten immer höher werdenden Schäden und immer höheren Frequenzen. Also von daher, parametrische Deckung im industriellen Bereich hat grundsätzlich auch einen Wert. Wie gesagt, im Ausland, also asiatisch-pazifischer Raum beziehungsweise US-Region, ist das nochmal eine andere Thematik. Der deutsche Markt, das ist so eine große Differenz, oder auch die Dachregion ist, was Versicherungsprämien angeht, nach wie vor recht günstig aufgestellt. Und in dem Zusammenhang wird es dann nochmal ein Stück weit deutlicher. Anderer Punkt ist natürlich, ist der Vorteil, dass wir damit in der Lage sind, eben ganz andere Risiken abzudecken, als man das traditionell kennt. Was, glaube ich, auch ein Punkt ist, wir sprechen immer über Einzelrisiken. Also wir sind in der Lage, durchaus, ich sag mal, 10, 15, 20 Risiken auch in eine Police zu packen. Aber das, was man aus so einer klassischen Property-Deklaration kennt, 260 Standorte irgendwo hinten dran, ist dann bei uns eher schwierig. Es ist die Einzelbetrachtung, weil eben für jedes Risiko auch individuell kalkuliert wird. Und persönliches Thema, das füge ich immer ganz gerne an. Ich würde mir dann in der Dachregion, auch in dem einen oder anderen Markt, was Parametrie angeht, ein bisschen mehr Wettbewerb wünschen. Dann wären wir nicht die einzigen, die Werbung dafür machen müssten, überspitzt formuliert. Also von daher, man merkt schon in diesen breiten Graden hier, das Thema kommt erst. Wir sind da ein bisschen konservativer unterwegs. Wie gesagt, wenn ich in Richtung USA oder beziehungsweise auch in andere europäische Märkte oder asiatisch-pazifische Regionen gehe, da haben große Maklerhäuser, internationale Makler ihre eigenen parametrischen Einheiten. Da ist auch parametrisches Produkt eigentlich bei jeder Ausschreibung mit dabei. Also von da sind wir dort eben entsprechend schon angekommen.
Vielen lieben Dank, da hast du mir ja schon fast eine Frage vorweggenommen, aber war eine gute Überleitung, wäre nämlich zu sagen, was sind eigentlich so die aktuellen Trends in der parametrischen Versicherung? Also sprich, gibt es jetzt neue Produkte, die in der Startrampe stehen oder die man sich jetzt ausdenken könnte aufgrund von, wie du es so schön gesagt hast, das Öl oder Gold sind jetzt halt Daten. Sprich, kann man auf datenbasierten Methoden neue Versicherungsprodukte bauen, die jetzt vielleicht noch gar nicht so nachgefragt sind oder wo man noch gar nicht so drüber philosophiert hat, weil man sich im Wesentlichen, so wie ich es jetzt verstanden habe, erstmal auf Wetter konzentriert hat in der Vergangenheit und dann vielleicht nochmal auf den Punkt auch gleich draufgehen, den du angesprochen hast. In anderen Regionen ist die Parametrie weiterentwickelt als in Deutschland. Wie ist da so eure Einschätzung? Wird sich das hier auch nochmal ändern oder sind wir da etwas hinten dran? Mach doch gleich weiter, Mario, bevor wir zu Niklaus rübergehen.
Gerne, ja, vielen Dank. Also wir haben aktuell rund 15, 16 Produkte im Angebot. Die sind alle in der Naturgefahren-Ecke zunächst mal verortet. Über Hurricane, Erdbeben etc. haben wir gesprochen. Wir decken Sturm, Hagel, Hoch-, Niedrigwasser, aber auch alles, was mit Temperaturen zu tun hat, also Dürre, Hitze und jedweden Ausfall im Bereich erneuerbare Energien. Das ist so im Großen und Ganzen das Portfolio. Wir entwickeln den Bereich immer weiter. Haben als neuestes Kind jetzt die Cyberversicherung auch entsprechend mit dazugenommen. Also von daher verlassen wir so diese Naturkatastrophen-Ecke oder beziehungsweise verlassen sie nicht, aber wir erweitern sie entsprechend und decken jetzt auch den Bereich Cyber ab. In dem Fall ist das dann eben keine Science Fiction mehr, sondern man sieht, dass auch hier neue Berechnungsmodelle greifen. Und ein weiteres Thema, mit dem wir seit dem vorletzten Jahr auch erfolgreich oder Ende des vorletzten Jahres erfolgreich unterwegs sind, wir unterstützen Captives mit parametrischen Berechnungsmethodiken, also sprich die konzerneigenen Versicherungsgesellschaften, um hier eben ganz andere Deckungsstrecken zur Verfügung stellen zu können, als das heute der Fall ist. Wenn man den Tellerrand rausguckt, das wäre die Frage, wo entwickelt sich das hin? Da ist so ziemlich, ich will nicht sagen, alles möglich, aber natürlich ist das Ziel, den Markt so breit und so groß wie möglich abzudecken. Zwei unterschiedliche Beispiele. So mein persönliches, oder wo mein persönliches Herzblut mit drin hängt, wäre, So wie ich auf IoT-Basis komplett vernetzte Maschinen habe, bin ich natürlich auch in der Lage, eine entsprechende Maschinendeckung mit abbilden zu können. Und wenn man sich dieses Segment anguckt, das preislich relativ teuer ist, alle die Maschinen-BU versichert, die wissen das, ist das natürlich so ein Punkt, wo ich sage, Mensch, es muss gar nicht mehr bis zum Ausfallen der Maschine kommen, sondern wenn ich so vernetzt bin, diese Daten habe, kann ich anfangen, Produktionen zu drosseln und. Ich kann also in diese Wertschöpfung auch mit einem Versicherungsprodukt eine ganz andere Unterstützungsarbeit mit reinlassen. Also das ist so ein Teil. Ein anderer Teil ist, und das ist gar nicht mal mehr so Science Fiction, dass wir eben in die Richtung gehen und sagen, wir haben Versicherungsprodukte, die automatischen Beginn oder automatisches Ende haben. Also zum Beispiel, das mal mit dem Privatkundensegment zu vergleichen, die Unfallversicherung, die genau dann beginnt, wenn du auf die Skipiste gehst und deinen Skipass im Prinzip abgestempelt hast. Ähnliches lässt sich auch im Bereich Temperaturdeckung bzw. Dürredeckungen andenken, einfach weil mittlerweile genügend Daten und Zahlenreihen da sind, die historisch zurückgehen, sodass man sagen kann, wenn ich Vorwerte aus zwei vorangegangenen Quartalen habe, kann ich im Prinzip von dem Jahresbeginn Temperatur XYZ rausrechnen und weiß, dass ich ungefähr dann und dann eben den Anfangspunkt dieser Deckung setzen muss. Also von daher, da wird sich einiges verändern und die Quintessenz daraus ist aber, dass das Schrauben, nenne ich es mal, in der Werkstatt stehen und am Versicherungsprodukt arbeiten, das ist das eine. Ich glaube, was ich wirklich auch parallel dazu verändern muss, ist das Risikomanagement, weil es eben nicht mehr so ist, dass einfach nur eins zu eins in Richtung eines Versicherers übertragen werden kann. Dafür sind die Kapazitäten, die abgefragt werden, heute eigentlich viel zu groß geworden, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich entlang der Wertschöpfungskette intelligent auf Basis eines traditionellen Produktes, auf Basis einer Eigenleistung oder aber vielleicht auch auf Basis dann einer parametrischen Deckung, eine Konstellation aufbauen, bei der ich wirklich genau das, was ich an der Stelle versichern möchte, auch abgedeckt bekomme. Und von daher sind es zwei Dinge, glaube ich, die man betrachten muss. Eine ist, wo entwickelt sich Parametrie hin? Als mit Sicherheit unterstützendes Produkt zu einer klassischen Deckung, die Bestand haben wird. Und auf der anderen Seite, wo entwickeln wir das Risikomanagement hin, um Dinge, die bis dato gar nicht notwendig waren, eben einfach versicherbar zu machen.
Vielen lieben Dank. Dann Quatsch zu Nikolaus rüber. Du hast ja schon ein paar spannende Anreize gebracht. Wie sieht's aus? Gibt's bei euch demnächst eine Schneeversicherung, wenn ich auf der Piste stehe und die Skier ins Gras beißen, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie ist deine Sichtweise dazu?
Also wichtig ist, den Blick zu öffnen über Naturgefahren hinaus und deutlich zu machen, parametrische Versicherungen können auf jede Art von Daten funktionieren. Unsere Regenversicherung für den Urlaub betrifft ja die Lebenswelt Reisen. Und dort gibt es ein anderes Startup, welches den Reisegepäckverlust und die Flugverspätung parametrisch absichert. Das heißt, dieser Vertrag weiß, dass eine Flugverspätung bevorsteht, noch bevor der Kunde es weiß, und schickt dem Kunden auch schon dann direkt eine SMS und sagt, Ihr Flieger wird spät ankommen. Hier ist ein Gutschein für eine Lounge an diesem Flughafen. Da können Sie hingehen und sich ein Getränk holen und ein bisschen warten. Oder hier ist ein Gutschein über einen vorher vereinbarten Betrag von irgendwie 200 Euro für eine Hotelübernachtung, die man dann direkt ausgeben kann. Ja, also dieses Erlebnis, Flugverspätung, Reisegepäckverlust, nicht nur versichern mit einem Geldbetrag, sondern auch mit einer automatischen Unterstützungsleistung. Das ist so die Zukunft, und übertragen auf den unternehmerischen Bereich, hat es Mario ja erwähnt, dass man eben im Versicherungsprodukt mehr als einfach nur einen Schadensachbearbeitungsprozess und eine Zahlung hinten dran hat, sondern auch einfach mehr Leistungen mitliefert. Aus Sicht des Kunden ist das ja logisch. Mir, also warum bin ich überhaupt Kunde geworden bei einer Versicherung? Weil ich ein Risiko kommen sah. Nun ist dieses Risiko eingetreten. Nun helft mir mal bitte, ja? Also dieses Gesamtpaket eben anzubieten, das ist bei parametrischen Versicherungen insofern sinnvoll, als dass die ja von vornherein durchdigitalisiert sind und sehr, sehr kurze Reaktionszeiten sowieso vorsehen. Und dann auch noch bei so größeren Katastrophen, wie nämlich einem beispielsweise einer Flugverspätung, die ein ganzes Land trifft. Ja, da würden ja alle Hotlines komplett überlaufen bei einem normalen, sage ich mal, Produkt. Bei einem komplett durchdigitalisierten Produkt ist es gar kein Problem, egal ob jetzt einer betroffen ist oder 20.000, ich kann den aufgrund der vorher vorbestimmten Parameter, Trigger und Protokolle, die ich für diesen Fall definiert habe, allen gleichzeitig helfen. Und das finde ich also ganz, ganz toll, dass wir also in eine datengetriebene Zukunft reingehen, bei denen in kritischen Situationen wir eine Unterstützungsleistung bekommen. Die kann in Geld aussehen, die kann aber auch in anderen Dingen aussehen, die normalerweise eben Geld gekostet hätten, ja, und wir durch diese kritischen Situationen, also mit parametrischen Versicherungen, dann begleitet werden durch eine Versicherung, die nicht mehr unser Feind ist, weil die will irgendwie nicht zahlen, sondern die plötzlich unser Freund ist, weil die in einem schwierigen Fall für mich da war und wo ich wirklich dankbar bin und sage, wow, die waren sofort da. Kurzes Beispiel noch dazu, Floodflash muss ich unbedingt nennen, den Namen, weil ich die so toll finde, das Startup. Die versichern gegen Hochwasser mit Sensoren. Das ist also ein langer Stab, der an einer Hauswand angebracht wird. Und wenn ein Hochwasser über eine bestimmte Zentimeterhöhe steigt, dann meldet dieser Stab das an die Zentrale von Floodflash. Und jetzt hatten wir in Deutschland ja auch mal Hochwasserkatastrophen. Und bei denen war das jetzt aber in Großbritannien. Da hatten ganz viele Menschen gleichzeitig diese Hochwasserkatastrophe und wussten nicht, wohin, haben viel Hab und Gut verloren, waren in einer schlimmen Situation. Und die, die bei Floodflash versichert waren, hatten aber innerhalb von 24 Stunden eine Entschädigung auf dem Konto. Und das kann in einer kritischen Situation einfach das A und O sein. Nicht nur die Frage, ob ich Geld bekomme und wie viel, sondern auch wann. Das ist bei einer parametrischen Versicherung einfach der ganz große Vorteil, dass ich für meinen Kunden als Versicherer sofort da bin, ohne Diskussion einfach er das Gefühl hat, wow, alle anderen brechen hier gerade zusammen, aber ich sehe hier gerade auf dem Konto sind 100.000 Euro eingegangen und meine Autowerkstatt ist zwar überflutet, aber das Leben geht auch wieder weiter.
Ja, fantastisch. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ich glaube, wir könnten tatsächlich auch noch mehrere Stunden hier drüber sprechen, einfach weil das Thema Parametric Insurance, parametrische Versicherung, so spannend ist. Und auch, sage ich mal, für Neuprodukte ist, glaube ich, auch die Zukunft weit offen. Ihr habt es ja auch eben schon genannt. Viele, viele neue potenzielle Themen, wo man auch wirklich parametrische Versicherungen anwenden kann. Gleichzeitig, du hast ja auch gerade in deinem Closing Statement, Nikolaus, gesagt, großer Vorteil von parametrischer Versicherung ist halt auch eben der Zeitfaktor, dass eben die Auszahlung auch schnell erfolgen kann. Ich glaube, auch in Deutschland vor ein paar Jahren hätte es sicherlich dem einen oder anderen sehr, sehr viel Probleme gelöst, wenn halt auch einfach Geld schnell da gewesen wäre. Unabhängig von natürlich der großen Tragödie, mit der er sich jetzt beschäftigen musste, war aber wenigstens das Monetäre dann vielleicht nicht mehr so ganz so schlimm oder ganz so akut. Leider sind wir aber schon beim Ende unserer Diskussion. Vielleicht gibt es ja auch zukünftig mal noch eine Recap-Folge. Was hat sich seitdem verändert? Welche neuen Produkte habt ihr mittlerweile noch auf den Markt geführt? Wir kommen aber jetzt mit unserer Diskussion leider zum Ende. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die aufschlussreichen Gespräche. Mir hat es super gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr interessant und hoffe auch, dass unsere Gäste da entsprechend von profitiert haben und sich jetzt auch vielleicht auch für den nächsten Urlaub schon direkt mal mit einer parametrischen Versicherung auseinandersetzen oder der ein oder andere Geschäftsunternehmer, der jetzt sagt, vielleicht wäre das ja gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mich so versichere. Grundsätzlich, wir werden euch natürlich auch in unseren Shownotes verlinken, sodass dann auch unsere Zuhörer die Möglichkeit haben, mehr über eure Arbeit zu erfahren, beziehungsweise auch mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr, unsere Zuhörer, uns Feedback hinterlassen wollt oder auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne einfach an eyfintechandbeyond@de.ey.com Vorschläge, Kommentare und Anmerkungen senden. gleichzeitig gerne auch auf Spotify und Apple oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt, gerne ein Feedback hinterlassen, ein Rating hinterlassen oder entsprechend auf die Glocke klicken, dass ihr dann jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt, da auf dem Laufenden seid. Ansonsten vielen lieben Dank von mir aus. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Danke euch.
Dankeschön zusammen.
Danke. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond@de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.